nach der Predigt. Und ich bräuchte dich, wenn du was getrunken hast, auch noch mal kurz hier vorne, so als Freiwilligen für eine Aufgabe. Und ich suche mir noch jemanden zweiten Freiwilligen aus. Manuel Turbanisch, wenn du auch mal nach vorne kommst. Ich habe eine einfache Aufgabe für euch beide. Es ist eigentlich die gleiche Aufgabe, nur sozusagen umgekehrt. Stellt euch ruhig nebeneinander hier hin, genau. Und Carlos, deine Aufgabe ist es bei dieser schönen Rose, es tut mir wirklich auch ein bisschen leid um diese Rose, aber verzeihen Sie mir. Carlos, deine Aufgabe ist es, die Blütenblätter hier abzuzupfen und dem Manuel zu geben. Ja, du hältst am besten deine Hände auf. Ja? Und ich stoppe mal kurz, wie lange du dafür brauchst. So, ja, auf die Plätze, fertig, los. Du kannst es ruhig grob machen, musst es also nicht. Er macht es sehr ordentlich. Carlos Roncal ist, außer dass er Musik macht, auch Künstler. Er malt Bilder und deshalb versucht er das irgendwie jetzt sehr ordentlich zu machen. Also Carlos, es geht nur um die Zeit, ne? Ja, du kannst das auch komplett abmachen. Das hier, ja, das geht hier nur um die Geschwindigkeit. Du bist relativ langsam, aber wir verzeihen dir das. Sehr schön. Also das waren 30 Sekunden. Manuel, du musst im Prinzip die gleiche Aufgabe machen, nur wieder dran machen. Und ich stoppe dazu die Zeit. Also ich sehe noch ein Gesicht, ihr findet das unfair. Ich danke euch fürs Mitmachen. Natürlich ist es leichter, niederzureißen, als aufzubauen. Ganz klar. Es ist viel leichter, ein Gerücht in die Welt zu setzen, als es zu widerlegen. Ja, Mark Twain hat einmal gesagt, eine Lüge kann schon um die halbe Welt gereist sein, während die Wahrheit sich noch die Schuhe anzieht. Niederreißen ist leichter als aufbauen. Es ist leichter für uns, dass wir uns Kritik merken als ein Lob. Eine Kritik geht bei uns viel tiefer als ein Lob. Es ist viel leichter, einen Menschen herunterzuputzen, als ihn aufzubauen. Und vielleicht, wenn Sie viel Nachrichten verfolgen, dann werden Sie auch eine gewisse Ernüchterung darüber verspüren, dass das selbst in der Politik unseres Landes so scheint, es ist leichter, sozusagen destruktiv zu sein als konstruktiv. Es ist viel leichter, etwas schlecht zu machen, als es wirklich gut zu machen und wieder aufzubauen. Aber sagen Sie mal, das ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber warum ist das so? Ist das ein Naturgesetz, also eine Art Erdanziehungskraft, die das Negative schneller zulässt als das Positive? Sie haben vielleicht in der Schule oder Ausbildung von dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gehört, dem Gesetz der Entropie. Und dort heißt es, und das sehen wir jetzt auf der zweiten Folie, also ein bisschen umgangssprachlich formuliert, alles, was sich selbst überlassen wird, wird immer unordentlicher. Wenn Sie das nicht glauben, dürfen Sie nachher den Lagerraum unserer Gemeinde mal anschauen. Das ist keine versteckte Kritik, ja. Ich stell da ja selber auch immer Sachen nur rein, ja. Dieser zweite Satz der Thermodynamik sagt, dass etwas, was nicht eine ordnende Kraft hat, von alleine immer in einen Zustand der fortschreitenden Unordnung kommt. Ja? Mancher kann das an seinem Schreibtisch beobachten, der andere in der Küche oder im Werkzeugkasten. Es braucht eine ordnende Kraft. Auch wenn Sie Ihr Auto in der Wildnis überlassen, dann sieht es am Ende vielleicht so aus. An dieser Stelle sehen Sie übrigens, wie unlogisch es ist, wenn Wissenschaftler sagen, die Evolution sei eine Art Selbstorganisation der Materie gewesen. Wenn etwas sich selbst überlassen wird, sagt dieser Satz, wird es nicht von alleine in einen Zustand höherer Ordnung kommen. Dazu braucht es jemand, der es ordnet und der einen genialen Plan erdenkt, wie er Energie nutzbar macht, und sie zur Verfügung stellt. Und genau das hat der Schöpfer gemacht. Wenn wir vielleicht mal das nächste sehen können. Hier sehen Sie eine Pflanze, die gerade Photosynthese betreibt. Das ist ein geniales Konzept der Schöpfung, ein geniales Konzept des Schöpfers. Ohne diese Konzeption wäre Leben auf der Erde nicht möglich, ohne dieses Konzept. Dass eine Pflanze das Sonnenlicht sich zunutze macht, um nutzbare Energie zu schaffen. Das heißt, in unserer Welt geht alles den Bach herunter, wenn nicht durch eine ordnende Kraft sie erhalten wird. Und der Römerbrief, das ist im Neuen Testament, Römer 11, Vers 36, das habe ich Ihnen hier dran geschrieben, von Gott kommt alles, sagt die Bibel. Durch Gott lebt alles. Hier ist enthalten, dass Gott erhält, dass er diese Welt erhält in ihren Gesetzmäßigkeiten und dass zu Gott alles geht. Wir halten also fest, ja, die nächste Folie bitte, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. So beschreibt das die Bibel. Das ist sozusagen die biblische Ausdrucksweise für diesen Hauptsatz der Thermodynamik. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und unterworfen bedeutet hier, wenn die Bibel davon redet, auch wenn Sie den Zusammenhang in Römer 80 anschauen, bedeutet, dass das nicht von Beginn der Schöpfung an so war. Dass die Schöpfung nicht mit dieser Vergänglichkeit geschaffen wurde, sondern dass die Schöpfung mit betroffen ist von einem Problem, das zwischen Gott und Mensch besteht. Die Bibel beschreibt, dass es einen tiefgreifenden Vertrauensbruch gibt zwischen Gott und Mensch und dass davon die Schöpfung mit betroffen ist und darum die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und gleichzeitig beschreibt die Bibel, und das sehen wir auf der nächsten Folie, dass Gott die Ewigkeit in das menschliche Herz gelegt hat. Und hier ist gemeint, dass jeder Mensch in seinem Herzen eine Sehnsucht nach Ewigkeit, eine Sehnsucht nach Gott hat. Das ist sozusagen diese beiden Faktoren, die Vergänglichkeit unserer Welt und gleichzeitig, dass die Menschen eine Sehnsucht haben nach einer heilen Welt, eine Sehnsucht haben nach vollkommener Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Darum ist unsere Welt in einem Spannungsfeld zwischen gut und gut gemeint, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Dieses Bild hier übrigens stammt aus Kiew, aus der Ukraine, zur Zeit der Orange-Revolution. Und wenn Sie so die Hintergründe dieser Entwicklung sich vielleicht verfolgt haben, dann haben Sie gesehen, die Orange-Revolution, das war nicht nur eine Sehnsucht, die das ganze Volk zum Ausdruck brachte nach Ehrlichkeit in der Politik, sondern zugleich erwachte in dem ganzen Land eine Sehnsucht nach Gott. Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Baptistenpastor aus der Ukraine zusammen zu sein vor kurzem, und der erzählte davon, dass sie, die Baptistengemeinden, das sind so wie Art Schwestergemeinden zu uns, dass sie in der Ukraine erleben, dass Menschen ihnen quasi die Türen einrennen, weil sie Sehnsucht danach haben, dass Gott wieder in ihr Herz zurückkehrt sozusagen, dass sie etwas verspürt haben davon, dass ihre Beziehung zum Schöpfer nicht in Ordnung ist und sie danach fragen, wer ist Gott? Was hat es mit Jesus Christus auf sich? Und die Kirchen werden voll. Der Physiker Blaise Pascal hat diese Sehnsucht einmal beschrieben als ein Vakuum. Er sagt, im Herzen eines jeden Menschen gibt es ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes gefüllt werden kann. Als allein durch Gott, den Schöpfer, wie er uns in Jesus Christus sich offenbart. Und wir schauen mal uns an, was Jesus Christus selber dazu sagt. Jesus Christus sagt einmal im Gespräch mit religiösen Leuten, also mit frommen Leuten, mit, man könnte sagen, Kirchgängern, sagt er, alles, was mein Vater im Himmel nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Und er bezieht das auf Zeitgenossen, mit denen er zu tun hat und die ihm viele Fragen gestellt haben zu seinem Wirken und zu dem, was er sagt und zu seinen Wundern. Und die Leute, mit denen er hier im Gespräch ist, das ist aus Matthäus 15, das sind Leute, die würden wir heute als fromme Menschen einstufen oder zumindest gottgläubige Menschen. Die haben gesagt, ja, wir glauben schon, dass Gott existiert. Und sie hatten auch eine halbwegs vernünftige Moral. Sie waren an manchen Punkten sogar sehr eng in ihrer Moral. Und Jesus sagt, alles, was so außen abläuft in eurem Leben, was sozusagen an der Fassade poliert, das greift nicht tief genug, sondern es ist notwendig, dass Gott etwas in eurem Leben tut. Dass Gott sozusagen eine kleine Pflanze in euer Leben hineinsetzt, in euer Herz. Das könnt ihr selber nicht produzieren. Sondern Jesus sagt sogar das ganz krass, der hat seine Zuhörer oft provoziert, dass er sagt, aus dem menschlichen Herz kommt auf die Dauer nur Schlechtes heraus. Obwohl sie das Gute wollen, kommt im Endeffekt so viel Schlechtes aus unserem Herz. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht sozusagen nur außen polieren und durch einen unverbindlichen Gottglauben könnt ihr nicht wirklich erneuert werden, sondern Erneuerung kommt nur, die kann man nur empfangen, so hat das Carlos Roncal vorhin ausgedrückt. Die kann man nur bekommen, wie eine Pflanze, die sozusagen von Gott eingesetzt wird. Und das sehen wir auf der letzten Folie. Wer aufbauen will, wer also nicht niederreißen will, sondern aufbauen will, der muss zunächst von innen erneuert werden. Entscheidend ist also nicht, ob jemand formal das Richtige tut oder formal die richtige Konfession hat, ob jemand nett und umgänglich ist, ob er Kirchgänger ist oder nicht. Das ist letztlich nicht das Entscheidende, sagt Jesus Christus. Das Entscheidende ist, ob es einen Punkt in ihrem Leben gab, in dem Jesus Christus sozusagen eingreifen konnte. Ob er eine Pflanze in ihr Leben und in ihr Herz hinein senden konnte und etwas Neues anfangen konnte. Einmal ist in der Nacht jemand zu Jesus gekommen, es war ein frommer Mann, der sogar zur religiösen Führungsschicht gehörte und der sagte, ich besuche Jesus mal lieber bei Nacht, damit das jetzt nicht so viele Leute mitkriegen. Es ist im Johannesevangelium im Kapitel 3 aufgeschrieben. Dieser Mann kommt zu Jesus und berät sich mit Jesus und sagt, also ich sehe das, was du tust. Ich sehe, dass das gut ist. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie das kommt. Und warum wir, die wir so schön fromm sind, warum wir nicht so leben können. Auch nicht so leben können, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und dann sagt Jesus, ich versichere dir, du musst von Gott etwas empfangen. Du musst, so drückt Jesus das aus, von oben her geboren sein, also von Gott her neu geboren sein. Das ist diese neue Pflanzung im Herzen. Ohne das geht es nicht. Das heißt, es gibt zunächst, sagt Jesus, eine innere Veränderung und dann erst eine äußere. So ist die richtige Reihenfolge. Und so fasst Jesus das dann mal zusammen in Johannes 3, Vers 16. Auch in diesem Verlauf dieses Gesprächs sagt er das, als sein Gesprächspartner nachfragt und sagt, ja, kannst du das mal ein bisschen näher erklären? Was ist denn damit gemeint, wenn man von oben her geboren wird? Und da gibt Jesus ihm den Hinweis und sagt, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jesus Christus ist damit gemeint. Und dann sagt er, nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, auf Jesus verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das heißt, Jesus sagt ihm, das, was du suchst, besteht in der Person des Sohnes Gottes. Wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gehst du nicht zugrunde. Dann wird die Sehnsucht nach Ewigkeit, die Sehnsucht in deinem Herzen gestillt werden können. Ich lese Ihnen zum Abschluss noch einmal diesen Vers. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Amen.